Sigmund Freud, Märchenstoffe in Träumen. Es ist keine Überraschung, auch aus der Psychoanalyse zu erfahren, welche Bedeutung unsere Volksmärchen für das Seelenleben unserer Kinder gewonnen haben. Bei einigen Menschen hat sich die Erinnerung an ihre Lieblingsmärchen an die Stelle eigener Kindheitserinnerungen gesetzt. Sie haben die Märchen zu Deckerinnerungen erhoben. Elemente und Situationen, die aus diesen Märchen kommen, finden sich nun auch häufig in Träumen. Zur Deutung der betreffenden Stellen fällt den Analysierten das für sie bedeutungsvolle Märchen ein. Von diesem sehr gewöhnlichen Vorkommnis will ich hier zwei Beispiele anführen. Die Beziehungen der Märchen zur Kindheitsgeschichte und zur Neurose der Träumer werden aber nur angedeutet werden können, auf die Gefahr hin, die dem Analytiker wertvollsten Zusammenhänge zu zerreißen. 1. Traum einer jungen Frau, die vor wenigen Tagen den Besuch ihres Mannes empfangen hat. Sie ist in einem ganz braunen Zimmer. Durch eine kleine Tür kommt man auf eine steile Stiege und über diese kommt ein sonderbares Männlein ins Zimmer, klein, mit weißen Haaren, Glatze und roter Nase, das im Zimmer vor ihr herumtanzt, sich sehr komisch gebärdet und dann wieder zur Stiege herabgeht. Es ist in ein graues Gewand gekleidet, welches alle Formen erkennen lässt. Korrektur: Es trägt einen langen schwarzen Rock und eine graue Hose. Analyse. Die Personsbeschreibung des Männleins passt ohne weitere Veränderung auf ihren Schwiegervater. Dann fällt ihr aber sofort das Märchen vom Rumpelstilzchen ein, der so komisch wie der Mann im Traume herumtanzt und dabei der Königin seinen Namen verrät. Dadurch hat er aber seinen Anspruch auf das erste Kind der Königin verloren und reißt sich in der Wut selbst mitten entzwei. Am Traumtag war sie selbst so wütend auf ihren Mann und äußerte: »Ich könnte ihn mitten entzwei reißen.« Das braune Zimmer macht zunächst Schwierigkeiten. Es fällt ihr nur das Speisezimmer ihrer Eltern ein, das so holzbraun getäfelt ist. Und dann erzählt sie Geschichten von Betten, in denen man zu zweien so unbequem schläft. Vor einigen Tagen hat sie, als von Betten in anderen Ländern die Rede war, etwas sehr Ungeschicktes gesagt. In harmloser Absicht, meint sie, worüber ihre Gesellschaft fürchterlich lachen musste. Der Traum ist nun bereits verständlich. Das holzbraune Zimmer ist zunächst das Bett, durch die Beziehung auf das Speisezimmer ein Ehebett. Sie befindet sich also im Ehebett. Der Besucher sollte ihr junger Mann sein, der nach mehrmonatiger Abwesenheit zu ihr gekommen war, um seine Rolle im Ehebett zu spielen. Es ist aber zunächst der Vater des Mannes, der Schwiegervater. Hinter dieser ersten Deutung blickt man auf eine tiefer liegende, rein sexuellen Inhalts. Das Zimmer ist jetzt die Vagina. Das Zimmer ist in ihr, im Traume umgekehrt. Der kleine Mann, der seine Grimassen macht und sich so komisch benimmt, ist der Penis. Die enge Tür und die steile Treppe bestätigen die Auffassung der Situation als einer Coitus-Darstellung. Wir sind sonst gewöhnt, dass das Kind den Penis symbolisiert, werden aber verstehen, dass es einen guten Sinn hat, wenn hier der Vater zur Vertretung des Penis herangezogen wird. Die Auflösung des noch zurückgehaltenen Restes vom Traume wird uns in der Deutung ganz sicher machen. Das durchscheinende graue Gewand erklärt sie selbst als Kondom. Wir dürfen erfahren, dass Interessen der Kinderverhütung, Besorgnisse, ob nicht dieser Besuch des Mannes den Keim zu einem zweiten Kind legt, zu den Anregern dieses Traumes gehören. Der schwarze Rock. Ein solcher steht ihrem Manne ausgezeichnet. Sie will ihn beeinflussen, dass er ihn immer trage, anstatt seiner gewöhnlichen Kleidung. Im schwarzen Rock ist ihr Mann also so, wie sie ihn gern sieht. Schwarzer Rock und graue Hose. Das heißt, aus zwei verschiedenen, einander überdeckenden Schichten. So gekleidet will ich dich haben. So gefällst du mir. Rumpelstilzchen verknüpft sich mit den aktuellen Gedanken des Traumes, den Tagesresten, durch eine schöne Gegensatzbeziehung. Er kommt im Märchen, um der Königin das erste Kind zu nehmen. Der kleine Mann im Traum kommt als Vater, weil er wahrscheinlich ein zweites Kind gebracht hat. Aber Rumpelstilzchen vermittelt auch den Zugang zur tieferen, infantilen Schicht der Traumgedanken. Der possierliche kleine Kerl, dessen Namen man nicht einmal weiß, dessen Geheimnis man kennen möchte, der so außerordentliche Kunststücke kann, im Märchen Stroh in Gold verwandeln, die Wut, die man gegen ihn hat, eigentlich gegen seinen Besitzer, den man um diesen Besitz beneidet, der Penisneid der Mädchen, das sind Elemente, deren Beziehung zu den Grundlagen der Neurose, wie gesagt, hier nur gestreift werden soll. Zum Kastrationsthema gehören wohl auch die geschnittenen Haare des Männchens im Traume. Wenn man in durchsichtigen Beispielen darauf achten wird, was der Träumer mit dem Märchen macht und an welche Stelle er es setzt, so wird man dadurch vielleicht auch Winke für die noch ausstehende Deutung dieser Märchen selbst gewinnen. 2. Ein junger Mann, der einen Anhalt für seine Kindheitserinnerungen in dem Umstande findet, dass seine Eltern ihr bisheriges Landgut gegen ein anderes vertauschten, als er noch nicht 5 Jahre war, erzählt als seinen frühesten Traum, der noch auf dem ersten Gut vorgefallen, Folgendes. Ich habe geträumt, dass es Nacht ist und ich in meinem Bett liege. Mein Bett stand mit dem Fußende gegen das Fenster. Vor dem Fenster befand sich eine Reihe alter Nussbäume. Ich weiß, es war Winter, als ich träumte und Nachtzeit. Plötzlich geht das Fenster von selbst auf und ich sehe mit großem Schrecken, dass auf dem großen Nussbaum vor dem Fenster ein paar weiße Wölfe sitzen. Es waren 6 oder 7 Stück. Die Wölfe waren ganz weiß und sahen eher aus wie Füchse oder Schäferhunde, denn sie hatten große Schwänze wie Füchse und ihre Ohren waren aufgestellt wie bei den Hunden, wenn sie auf etwas passen. Unter großer Angst, offenbar von den Wölfen aufgefressen zu werden, schrie ich auf und erwachte. Meine Kinderfrau eilte zu meinem Bett, um nachzusehen, was mit mir geschehen war. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich überzeugt war, es sei nur ein Traum gewesen. So natürlich und deutlich war mir das Bild vorgekommen, wie das Fenster aufgeht und die Wölfe auf dem Baume sitzen. Endlich beruhigte ich mich, fühlte mich wie von einer Gefahr befreit und schlief wieder ein. Die einzige Aktion im Traume war das Aufgehen des Fensters, denn die Wölfe saßen ganz ruhig, ohne jede Bewegung auf den Ästen des Baumes, rechts und links vom Stamm und schauten mich an. Es sah so aus, als ob sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf mich gerichtet hätten. Ich glaube, dies war mein erster Angsttraum. Ich war damals 3, 4, höchstens 5 Jahre alt. Bis in mein 11. oder 12. Jahr hatte ich von da an immer Angst, etwas Schreckliches im Traum zu sehen. Er gibt dann noch eine Zeichnung des Baumes mit den Wölfen, die seine Beschreibung bestätigt. Die Analyse des Traumes fördert nachstehendes Material zutage. Er hat diesen Traum immer in Beziehung zu der Erinnerung gebracht, dass er in diesen Jahren der Kindheit eine ganz ungeheuerliche Angst vor dem Bilde eines Wolfes in einem Märchenbuche zeigte. Die ältere, ihm recht überlegene Schwester pflegte ihn zu necken, indem sie ihm unter irgendeinem Vorwand gerade dieses Bild vorhielt, worauf er entsetzt zu schreien begann. Auf diesem Bilde stand der Wolf aufrecht, mit einem Fuß ausschreitend, die Tatzen ausgestreckt und die Ohren aufgestellt. Er meint, dieses Bild habe als Illustration zum Märchen von Rotkäppchen gehört. Warum sind die Wölfe weiß? Das lässt ihn an die Schafe denken, von denen große Herden in der Nähe des Gutes gehalten wurden. Der Vater nahm ihn gelegentlich mit, diese Herden zu besuchen, und er war dann jedes Mal sehr stolz und selig. Später, nach eingezogenen Erkundigungen kann es leicht kurz vor der Zeit dieses Traumes gewesen sein, brach unter diesen Schafen eine Seuche aus. Der Vater ließ einen Pasteurschüler kommen, der die Tiere impfte, aber sie starben nach der Impfung noch zahlreicher als vorher. Wie kommen die Wölfe auf den Baum? Dazu fällt ihm eine Geschichte ein, die er den Großvater erzählen gehört. Er kann sich nicht erinnern, ob vor oder nach dem Traume. Aber ihr Inhalt spricht entschieden für das Erstere. Die Geschichte lautet: Ein Schneider sitzt in seinem Zimmer bei der Arbeit. Da öffnet sich das Fenster und ein Wolf springt herein. Der Schneider schlägt mit der Elle nach ihm. Nein, verbessert er sich, packt ihn beim Schwanz und reißt ihm diesen aus, so dass der Wolf erschreckt davonrennt. Eine Weile später geht der Schneider in den Wald und sieht plötzlich ein Rudel Wölfe herankommen, vor denen er sich auf einen Baum flüchtet. Die Wölfe sind zunächst ratlos, aber der Verstümmelte, der unter ihnen ist und sich am Schneider rächen will, macht den Vorschlag, dass einer auf den anderen steigen soll, bis der Letzte den Schneider erreicht hat. Er selbst, er ist ein kräftiger Alter, will die Basis dieser Pyramide machen. Die Wölfe tun so. Aber der Schneider hat den gezüchtigten Besucher erkannt und ruft plötzlich wie damals: »Packt den Grauen beim Schwanz!« Der schwanzlose Wolf erschrickt bei dieser Erinnerung, läuft davon und die anderen purzeln alle herab. In dieser Erzählung findet sich der Baum vor, auf dem im Traume die Wölfe sitzen. Sie enthält aber auch eine unzweideutige Anknüpfung an den Kastrationskomplex. Der alte Wolf ist vom Schneider um den Schwanz gebracht worden. Die Fuchsschwänze der Wölfe im Traume sind wohl Kompensationen dieser Schwanzlosigkeit. Warum sind es 6 oder 7 Wölfe? Diese Frage schien nicht zu beantworten, bis ich den Zweifel aufwarf, ob sich sein Angstbild auf das Rotkäppchen-Märchen bezogen haben könnte. Dies Märchen gibt nur Anlass zu 2 Illustrationen, zur Begegnung des Rotkäppchens mit dem Wolf im Walde und zur Szene, wo der Wolf mit der Haube der Großmutter im Bette liegt. Es müsse sich also ein anderes Märchen hinter der Erinnerung an das Bild verbergen. Er fand dann bald, dass es nur die Geschichte vom Wolf und den 7 Geißlein sein könne. Hier findet sich die 7-Zahl. Aber auch die 6, denn der Wolf frisst nur 6 Geißlein auf, das 7. versteckt sich im Urkasten. Auch das Weiß kommt in dieser Geschichte vor, denn der Wolf lässt sich beim Bäcker die Pfote weiß machen, nachdem ihn die Geißlein bei seinem ersten Besuch an der grauen Pfote erkannt haben. Beide Märchen haben übrigens viel Gemeinsames. In beiden findet sich das Auffressen, das Bauchaufschneiden, die Herausbeförderung der gefressenen Personen, deren Ersatz durch schwere Steine, und endlich kommt in beiden der böse Wolf um. Im Märchen von den Geißlein kommt auch noch der Baum vor. Der Wolf legt sich nach der Mahlzeit unter einen Baum und schnarcht. Ich werde mich mit diesem Traum wegen eines besonderen Umstandes noch an anderer Stelle beschäftigen müssen und ihn dann eingehender deuten und würdigen. Es ist ja ein erster aus der Kindheit erinnerter Angsttraum, dessen Inhalt im Zusammenhang mit anderen Träumen, die bald nachher erfolgten, und mit gewissen Begebenheiten in der Kinderzeit des Träumers ein Interesse von ganz besonderer Art wachruft. Hier beschränken wir uns auf die Beziehung des Traumes zu 2 Märchen, die viel Gemeinsames haben, zum Rotkäppchen und zum Wolf und die 7 Geißlein. Der Eindruck dieser Märchen äußerte sich bei dem kindlichen Träumer in einer richtigen Tierphobie, die sich von anderen ähnlichen Fällen nur dadurch auszeichnete, dass das Angsttier nicht ein der Wahrnehmung leicht zugängliches Objekt war, wie etwa Pferd und Hund, sondern nur aus Erzählung und Bilderbuch gekannt war. Ich werde ein andermal auseinandersetzen, welche Erklärung diese Tierphobien haben und welche Bedeutung ihnen zukommt. Vorgreifend bemerke ich nur, dass diese Erklärung sehr zu dem Hauptcharakter stimmt, welchen die Neurose des Träumers in späteren Lebenszeiten erkennen ließ. Die Angst vor dem Vater war das stärkste Motiv seiner Erkrankung gewesen und die ambivalente Einstellung zu jedem Vaterersatz beherrschte sein Leben wie sein Verhalten in der Behandlung. Wenn der Wolf bei meinen Patienten nur der erste Vaterersatz war, so fragt es sich, ob die Märchen vom Wolf, der die Geißlein auffrisst, und vom Rotkäppchen etwas anderes als die infantile Angst vor dem Vater zum geheimen Inhalt haben. Der Vater meines Patienten hatte übrigens die Eigentümlichkeit des zärtlichen Schimpfens, die so viele Personen im Umgang mit ihren Kindern zeigen, und die scherzhafte Drohung »Ich fress dich auf« mag in den ersten Jahren, als der später strenge Vater mit dem Söhnlein zu spielen und zu kosen pflegte, mehr als einmal geäußert worden sein. Eine meiner Patientinnen erzählte mir, dass ihre beiden Kinder den Großvater nie lieb gewinnen konnten, weil er sie in seinem zärtlichen Spiel zu schrecken pflegte, er werde ihnen den Bauch aufschneiden.